Wunderbar. Von meiner Seite auch guten Abend. Ja, genau. Wir haben ja nicht viel Zeit über das Mysterium Haut. Das klingt ja schon mal ein bisschen vollmundig im wahrsten Sinne. Und da möchte ich heute Abend zwei, drei Hinweise geben über die Faszination dieses Multiorganes der Haut. Also mit seinen ganz vielfältigen Aufgaben, die man natürlich kennt und weiß und vielleicht aber immer nicht so spezifisch daran denkt. Und wir beginnen gleich mit der Präsentation. Wenn die Karin das vielleicht umschalten könnte,
Ah
dann
ja.
sehen Sie schon mal die ersten Teile. Und ich habe vor, heute Abend mit Ihnen natürlich zwei, drei Ausschnitte aus der Haut zu zeigen. Das ist jetzt kein Porträt über die Haut, sondern so zwei, drei Ausschnitte vielleicht, die wir sehen werden und die ist auch angekündigt worden. So, genau. Also hier. Und zwar über 12 Mal vielleicht zwei, drei Zahlen und dann gehen wir gleich rein in die Möglichkeiten. Ich sagte manchmal auch das Wunderwerk der Haut. Und der Ausschnitt heißt dann auch, wobei auch das wieder ein Ausschnitt bedeutet, über Haut und Hormone und Haut und Immunsystem. Ja, und dann natürlich auch noch die Überlegungen, was hat uns denn bei diesem Oligo-Gesichtscreme? Juwel, sagen wir dem, weil darin, und Sie vermuten und wissen schon, da natürlich das Getränk des Juwels, da hat mir mal einen eigenen Abend dazu gemacht vor ein paar Wochen, einige waren bestimmt dabei, über die Haut, mittels der Haut in die Funktion bringen wollen, also die Haut damit, und Sie wissen, dabei geht es ja um 19 Mineralen und Spurenelemente in einer, man könnte oder man wäre verführt zu sagen, fast perfekten Synergie und Mischung, und das stellen wir dann auch der Haut zur Verfügung. Denn die Haut, und das ist schon ein bisschen vorgegriffen, ist auch ein wunderbares Speicherorgan für die Spurenelemente und für Mineralien und für die Mikroelemente. Gerade die Haut hat eine hohe Kompetenz, dass wenn für die Enzyme, für die Hormone, für die Antikörper, Mineralien, Spurenelemente, Bedürfnis, sage ich ein bisschen salopp, da ist, dann stellt es die Haut zur Verfügung. Und so gibt es jetzt eine ganze Reihe von Beispielen, wie die Haut ein Kompensationsorgan darstellt oder man müsste besser sagen, ein Kompensationssystem darstellt, wenn im Körper über Botenstoffe, über Transferstoffe, über Signale elektrischer Art, aber auch chemischer Art gemeldet wird, ich brauche von diesem und jenem Stoff, dann ist die Haut die Kompensation beziehungsweise stellt diese Produkte zur Verfügung. Da können auch Hormone gelagert sein. Und das sind auch bestimmte Vitamine, die da in der Haut gelagert werden, die dann zur Verfügung gestellt werden über ein sehr ausgeklügeltes, raffiniertes System mit dem Körper und der Haut. Wenn ich das mal ein bisschen trennen, wobei die Haut natürlich auch zum Körper gehört. Und vielleicht beginnen wir schon gleich damit, denn die Haut, wenn wir schon sagen, Faszination Haut oder Mysterium Haut, dann ist die Haut auf mindestens sechs verschiedenen Ebenen, auf sechs verschiedenen Wegen mit den inneren Organen und den inneren Organsystemen verquickt und verbunden. Und vielleicht sammeln wir das mal ganz kurz. Also, ich rede von sechs verschiedenen Wegen, die die Haut mit den Organen arbeitet und zu tun hat oder mit den Systemen. Der erste Weg, vielleicht zeige ich das gleich auf dem Flipchart, wir haben das vorher geübt, dass man da umschalten kann. Vielleicht Karin, wenn das
Ich
schon
sehe gerade,
funktionieren
ja.
würde. Genau, ja, gut. Also wenn wir da jetzt die Zusammenhänge, ich mache das ganz rudimentär. Also mindestens sechs Wege, Haut und innere Organe. Also, das machen wir kurz, nur dann haben wir schon einen kleinen Begriff über die Haut. Erstens mal ganz wichtig, wir haben eine thermische Verbindung, einen thermischen Weg. Natürlich für die Bluttemperatur, für die Körpertemperatur. Wenn wir zum Beispiel uns anstrengen, den Kollegen helfen, umziehen oder an der Sonne sind oder Winter, dann öffnen sich die Schweißdrüsen, wir kommen gleich dazu und dann wird Flüssigkeit, Salze ausgeschieden, die verdunsten und schon kühlen wir uns ab. Und genau umgekehrt auch bei Kälte. Ein raffiniertes System sorgt dafür, dass die Haut so quasi die Klimaanlage des Organismus ist. Das Klimagerät, natürlich etwas metaphorisch gesagt, klar, wäre dann die Leber, die immer ein paar Grad Wärme hat als der übrige Körper und auch etwas Wärme hat als die Bluttemperatur, weil da so ein Riesenbetrieb drin ist. Und die Leber und die Haut arbeiten da wunderbar und optimal auch im thermischen Zusammenhang miteinander, dass die Bluttemperatur konstant gehalten werden kann. Also diese Verbindung, die uns das Überleben sichert von der Temperatur und dass die thermischen Situationen immer konstant gehalten werden können, leistet die Haut einen gewaltigen Beitrag. Das heißt, das ist der Kompensation und die Hinweise integral für die Blut- und Körpertemperatur. Wir haben einen zweiten Weg. Wir machen das alles ein bisschen schnell, weil wir haben noch nicht so viel Zeit. Wir haben einen ganz großen, wichtigen zweiten Weg und das ist der enzymatische Weg. Mache jetzt zwei, drei Beispiele, das ufert sonst aus. Zum Beispiel in der Haut sind Enzyme, die wir auch sonst in den Zellen haben. Zum Beispiel ein Enzym nennt sich Lactatohydrogenase, den Namen braucht man sich zu merken, heißt aber dennoch so. Und dieses Lactatohydrogenase ist nur ein Beispiel, ja, es gibt viele andere, die werden durch den Tag her aktiviert, die wandern ein aus anderen Zentren und dann sind die in der Lage, wenn es dunkel ist, wenn wir schlafen, die magnetischen Felder im Körper sich ändern durch die Schlafposition, aber auch durch äußere Einflüsse, sind dann in der Lage, Stresshormone, die Katecholamine abzubauen, zu spalten. Das heißt, in der Nacht leistet die Haut einen gewaltigen Beitrag zur Abbau von Stresshormonen, so dass wir am Morgen wieder erquickt aufwachen und vielleicht die Sorgen schon etwas weniger sind oder die Kraft und die Mut und die Dankbarkeit, die Zuversicht schon zunimmt, die Möglichkeiten des Kummer des Alltags wieder neu anzupacken. Wir denken vielleicht dann nicht an die Haut, aber die Haut arbeitet gerade in der Nacht als Hochleistungsbetrieb, so ähnlich wie die Leber und das Gehirn. Diese drei Organe, die in der Nacht hauptsächlich aktiv sind, gerade auch das Gehirn, da müssen ja Organisationen geschehen, damit die Zellen, Neogenese da stattfindet und vieles andere. Und die Haut ist mit dafür verantwortlich, als kleines Fragment jetzt gemeint, als Ausschnitt der enzymatischen Abteilung, dass da Entstressung stattfinden kann. Oder auch zum Beispiel im Bereich des Säure-Basen-Haushalts, diese Xanthanoxidasen, diese Transferasen und viele andere Enzyme, die haben mit der Haut sehr viel mehr zu tun, als man landläufig annimmt. Natürlich gehen wir heute Abend etwas den biologischen Weg durch die Haut und weniger so jetzt den krankheitsbezogenen, pathologischen, dermatologischen, medizinischen Wichtigkeit der Haut, sondern zum Beispiel auch diese biologische Zusammenhänge, Enzyme und Haut, einige Enzyme, gerade diejenigen, die zuständig sind für unsere Entspannung, für unsere Ausgeglichenheit und neben vielem anderen mehr. So, der dritte Weg ist ein hormoneller. Der hormonelle Weg der Haut, ich schreibe das doch ein bisschen mit, hormonelle Weg, ich mache das ganz schnell, zum Beispiel, dass ja Sexualhormone, so werden die genannt, in der Leber gespalten werden müssen und dann auch über den Talg ausgeschieden werden zu einem gewissen Teil. Ohne diese Leistung der Haut für die hormonelle Elimination und so weiter hätten wir ziemlich viel mehr Probleme. Auch da leistet die Haut einen sehr umfangreichen Beitrag für die Hormone, gerade wenn es um die Drainage geht, um den Abtransport geht, der Spaltprodukte und so weiter. Wir könnten einen anderen Kniff machen, auch zum Beispiel langerhansche Zellen. Die kennen Sie natürlich aus den Beta-Zellen der Pankreas. Und die Haut besitzt die ebenfalls und kann bei Bedarf einige Hormone auch mitbauen. Also auch da wäre die Haut wieder ein bisschen, manchmal sage ich das gerne so, verzeihen Sie mir, wenn Sie ganz modern denken, dann ist dieser Begriff jetzt etwas aus der Mottenkiste. Wenn ich sage, die Haut ist immer wieder die liebevolle Mutter aller anderen Organe. Nicht nur für die Temperatur, nicht nur für die Enzyme, ein Teil der Enzyme natürlich, und die Hormone. Wenn da was geregelt werden muss, eingegriffen werden muss, ausgeglichen werden muss, steht die Haut zur Verfügung. Manchmal sogar so sehr, bis sie selber Schaden nimmt. Ja, also zum Beispiel auch für die Ausscheidung, wenn Nierentätigkeiten vermindert sind, was natürlich dann medizinische Anamnese und Therapie bedarf, dann kann die Haut ja auch dienen als, wie die alte Sprache hieß, dritte Niere. Und dann kann sie sogar Schaden nehmen mit Rötungen, Juckreiz, weil diese Stoffe natürlich dann die Nervenendigungen sehr reizen und so weiter. Oder wir denken daran, dass ja auch Neurodermitis eigentlich eine Stoffwechselkrankheit und vieles andere darstellen kann, aber nicht die Haut selber in dem Sinne die Krankheit der Haut ist, sondern sie ist betroffen und in Mitleidenschaft gezogen. Genauso Rosazea auch keine Krankheit eigentlich der Haut ist, sondern sie manifestiert sich dort. Oder die Autoimmunerkrankung eines Lupus manifestiert sich auf der Haut, aber es ist nicht die Genese der Haut und so weiter. Und das bedeutet auch schon hier zwei, drei plakative Dinge, die wie die Haut hier mitmacht als Kompensation und als Möglichkeit, dem Körper optimal zu helfen mit ihren Strategien. Der Weg der Hormone, haben wir vielleicht noch etwas Zeit, später noch mehr darüber zu reden, aber der vierte Weg, das wäre dann auch ein immunologischer. Und das möchte ich dann heute Abend etwas spezieller betonen. Also die vierte Möglichkeit, einen immunologischen Bezug zwischen der Haut und dem Körper oder dem ganzen Immunsystem. Das hautassoziierte Immunsystem leistet einen weitreichenden, tiefgreifenden Beitrag für das Funktionieren der T-Lymphozyten, für die Makrophagen, für die Monozyten, auch für die Substanzen der Zytokine und so weiter. Da ist die Haut sehr, sehr mit beteiligt. Wenn nur 12% der Haut ausfallen, zum Beispiel durch Verbrennung und so weiter, dann ist das schon eine massive Gefahr für das gesamte Immunsystem. Und dann haben wir einen fünften Weg und das ist der nervale Weg oder der nervliche Weg. Ich schreibe das nur etwas so, ein bisschen mit den Nerven. Auch da werde ich gleich zeigen, was ich damit meine, denn die Haut ist durchwoben von Nerven. Wir werden gleich zwei, drei Zahlen dazu sehen. Und diese Nerven münden auch wieder und haben Kontakt zu unserem limbischen System, zu unserer Gefühlsabteilung, etwas salopp formuliert. Ja, denken wir an Berührung, denken wir an Tast, denken wir an berührt werden. Auch im übertragenen Sinne wird uns etwas berührt und so weiter. Und die Nerven, wie kennen wir sonst die Kontaktstellen nach außen über die Haut, die Abgrenzung zwischen innen und außen, nicht nur über die Schleimhäute, was in uns kommt, sondern auch über die Haut. Also dieses große, 2 Quadratmeter große Sinnesorgan, wobei natürlich die Nerven da eine enorme Rolle spielen. Und wie gesagt, die sind verbunden mit unserem limbischen System. Das hat seine Bewandtnis natürlich. Die Psychologie kennt das und auch der Volksmund, dass es zum aus der Haut zu fahren ist oder etwas geht mir unter die Haut oder da geht mir was auf die Pelle oder in seine Haut möchte ich nicht stecken oder es läuft mir kalt und heiß den Rücken runter. Diese Bezüge sind ja im Volksmund ja auch schon ganz gut verankert. Ja, und dann haben wir noch einen energetischen Weg. Also, das wäre dann der sechste Weg. Es gibt noch mehr. Also, mal ganz einfach der energetische Weg. Also, wenn zum Beispiel CAMP, der zyklisches Adenosinmonophosphat sehr Bedarf ist für Triphosphate oder Energiestoffe, Bedürfnis da sind, zum Beispiel für den Kreislauf oder für das Endothel, stellt die Haut das zur Verfügung. Also die Haut leistet auch einen starken Energiebeitrag für die inneren Systeme. Das sind natürlich alles nur grobe Überschriften, das sind so, und es gäbe auch noch mehr Bezüge. Aber die Haut ist in jeder Lebenssekunde immer aktiv mit dabei, wenn es um das Immunsystem geht, um die Nerven geht, um die Elimination von Toxinen, die Toxinbindung, zum Beispiel, wo die Haut ganz wichtig ist, die Melanozyten, die ja auch bestimmte Gifte einkerkern können und dann gelagert sind, ohne dass sie Schaden anstellen. Ohne die Haut wären wir da sehr viel mehr bedroht von solchen Dingen, Abwehrmechanismen, denn was Wasserhaushalt wäre zu betonen und so weiter. Also man sieht nur schon diesen kleinen kurzen Reise da durch die Funktionen der Haut, wie umfangreich und wie wichtig dass das alles ist. Und wenn wir gleich mal ein bisschen zu den Zahlen gehen, wenn die Kamera jetzt schon auf dem Flipchart ist, vielleicht eine ganz kurze Reise, ich weiß nicht, ob Sie Zahlen mögen, aber zwei, drei Zahlen vielleicht doch zur Veranschaulichung. Ich mache es mal so. Wir nehmen mal einen kleinen Quadratzentimeter Haut. Ja, ich habe schon gesagt, vielleicht sehen Sie das, machen wir so, das wäre ein Quadratzentimeter Haut. Ich habe schon gesagt, so ungefähr 2 Quadratmeter groß die ganze Haut, 16% des Körpergewichts, ist doch schon allerhand. Ein schweres Organ, ein großes. Einige sagen auch, es sei das größte Organ. Na ja, gut, das ist ein bisschen die Frage, wie man das anschaut. Ja, wenn man so eine, die alle Lungenalveolen ausklettern würde, gäbe das natürlich weit mehr Fläche. Wenn man alle Vertiefungen und Erhebungen der Darmzotten so ausflächen würde, geben das auch schon fast ein Fußballfeld. Also es kommt ein bisschen drauf an. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Haut in den Keimlymphschichten, wo aus viele Ausbuchtungen und so weiter sind, dann wäre das eine Spielerei, was ist da größer. Aber vielleicht sind Sie mit mir einverstanden, wenn es auch nicht je nach Betrachtungsweise das größte Organ ist, dann ist es wahrscheinlich doch das schönste Organ. So eine wichtige zwar, aber vom Aussehen her, schlapperige Leber ist vielleicht nicht das Maximum von attraktiv, aber die Haut, das mögen wir doch. Ach so, ja, es ist ja auch das Repräsentationsorgan. Das Repräsentationsorgan für den menschlichen Organismus, wenn wir die Haut zur Schau tragen, beziehungsweise damit wirken wir ja auch. Das hat die Menschen schon seit Menschengedenken, soweit man weiß, beschäftigt. Wie man angesehen wird. Und da spielt natürlich die Haut eine ganz enorme Rolle. Deshalb haben wir auch viel Anstrengungen bis zu Verrenkungen und viel Aufwand und einen Milliardenmarkt für Beauty, Anti-Aging und wie das dann alles heißt. So, ein Quadratzentimeter Haut, ganz kurz, schon mal etwa 2 bis 3 Millionen Zellen. Die sind alle aktiv. Schon allerhand, ja, auf jeden Quadratzentimeter, rechnen Sie es auf 2 Quadratmeter Zellen. Vielleicht weniger wichtig, so, aber immerhin. Und dann sind in diesem Quadratzentimeter Haut doch immerhin 15, so ungefähr, nicht überall im Körper gleich viel, aber so im Durchschnitt 15 interessante, aktive und auch von ihrer Funktion her ziemlich wie soll ich sagen, auch wieder mannigfache Funktionen der Talgdrüsen. Talg, so ein Gemisch aus Wachse, Milchsäure, Fette, Wasser. Ganz interessantes Gemisch. Das ist auch wieder eine Art das Futter für das Dermabiom, also für die vielen, vielen Bakterien, die da jeden Zentimeter, jeden Millimeter unserer Haut besiedeln, uns mithelfen, dass da die Funktionen aufrechterhalten werden können, die Haut auch gut ernährt ist. Ja, wir haben also nicht nur das Mikrobiom im Darm und so weiter, auf den Schleimhäuten, sondern auch der Haut. Und die brauchen auch ein bisschen Futter. Und der Talg ernährt die. Und gleichzeitig ist der Talg ja auch die Talgdrüse eine ganz starke Entgiftungsstation, eine Ausscheidungsstation. Und ganz interessant, wie diese Talgdrüsen die Fähigkeit besitzen, aus ziemlich viel, ich sage das immer ein bisschen plakativ jetzt heute Abend, Unrat Wertstoffe zu gestalten. Also da geschehen Wandlungen, da geschieht Umbau. Das ist jede Talgdrüse allein schon ein kleines Wunder. Das könnte man in keinem Labor so entwickeln, was jede Talgdrüse tut. Und dann haben wir ja auch noch nicht Talgdrüsen, sondern 100 bis 150 Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter. Also auch schon wieder allerhand. Am meisten so in der Ellenbeuge. Meistens denkt man axillär, aber Nicht ganz so. Und auch das natürlich nicht nur für die Thermik, sondern auch für die Entgiftung, dann natürlich auch für das Kühlen, habe ich schon gesagt, Wasserhaushalt, Regelung der Elektrolyte und einiges anderes mehr. Ganz viel. Ja, und dann natürlich 1 Meter bis 1,5 Meter Blutgefäße pro Quadratzentimeter Haut. Auch sowas Tolles. Wir machen mal ein bisschen vorsichtig. 1 Meter Blutgefäße. Die kringeln sich so um die Talgdrüsen rum, die kringeln sich auch um die Schweißdrüsen rum. Und es gibt dann pro Quadratzentimeter schon einen ganzen Meter. Rechnen Sie es aus auf 2 Quadratmeter. Welche Kilometer Schlangen das gibt an Blutgefäßen. Und die sind aktiv. Die sind mit Aufnahme beschäftigt, mit Abgabe beschäftigt und so weiter. Ja, wenn auch da die Haut ausfällt, ein paar wenige Prozent, 10%, etwas mehr, dann kann es sein, dass der gesamte Blutkreislauf so betroffen ist, bis wir auf der Intensivstation sind. Also dann sieht man schon, für die Stabilität des Herzkreislaufes ist die Haut enorm wichtig, wird vielleicht etwas unterschätzt. Ja, und dann haben wir Nerven, Blutgefäße, Talg, Zellmenge und, für mich ist das fast das Interessante, 4 bis 14 Meter pro Quadratzentimeter Nerven. Also 4 Meter Nerven auf jeden Quadratzentimeter und zum Teil geht es hoch bis 14 Meter, wenn wir das auseinandernehmen würden, Nerven. Und wir sprachen schon, dass die Nerven münden letztlich alle die Signale auch wieder in unserem limbischen System. Und der Körper, die Schöpfung, die Natur oder wenn man das in die Schuhe schieben will, weiß, wieso sie das so gemacht hat und so eingerichtet hat. Und das sind nur so ein paar Hinweise. Und diese Schweißdrüsen, die Talgdrüsen und da natürlich auch die Nerven und viele andere Dinge, die sind wieder verbandelt mit den Enzymen, mit der Aufgabe der Hormone. Und das könnten wir lange reden und dann ist der Abend um. So, wir gehen zurück auf die Folie. Vielleicht kann ich das selber machen. Ah, wunderbar, schön. Und das ist hier die Zusammenfassung, die Sie auch haben. Und Sie haben an dem ersten Teil der Unterlagen die Haut etwas beschrieben, auch mit diesen Hinweisen. Das ist dann skriptiv und ich mache es heute nicht skriptiv, sondern mit ein paar Folien. Aber Sie haben das auch. Also, ich sage mal, diese 5 großen Säulen, andere würden es vielleicht anders einteilen. Das ist nicht sakrosankt, das sind nicht ultimative Wahrheiten, das sind Versuche einer Übersicht. Also, die Haut als Immunorgan. Wir werden gleich sehen, warum, wieso, ein paar nicht Details, aber doch etwas Überschriften dazu noch mehr, wie zum Beispiel die Haut über die Chromophore. Das sind Empfangsstationen von Licht, Photonen aufnehmen, Licht in unseren Körper transportieren können, über Licht wieder enzymatische Prozesse gestartet werden. Das sind dann wieder immunologische Geschichten, werden wir 2, 3 Ausschnitte vielleicht doch erwähnen. Dann die Haut bedarf etwa 1% Sauerstoff vom gesamten Sauerstoffbedarf des menschlichen Organismus. Wenn man so schnell sagen würde, 25% für das Gehirn und dann über 20% für die Leber und die Haut mit 1%. Aber dieses 1% von dem Sauerstoff für die Haut ist sehr wichtig über das Blutsystem, aber durchaus, wenn wir uns draußen aufhalten, wenn wir im Freien sind, der Sauerstoffpartialdruck auf etwa 16 bis 20% da ist, also im Wald, in der Nähe von Wasser, in der Natur, im Freien, im Grünen, gerade wenn es dann wieder etwas wärmer wird und so weiter, da ist der Sauerstoff nicht zu unterschätzen und der Sauerstoffpartialdruck, der natürlich dann bei Klimaanlagen, Faradayschen Käfigen, Betonbauten, Glasbauten vermindert ist, weniger ist und dann kann die Haut leiden, zum Beispiel dann mit Trockenheit. Andere Durchblutung, weniger Entgiftung. Ja, wir wissen natürlich, der Aufenthalt im Freien, wie das auch die Haut belebt. Das hat mit dem Sauerstoff auch zu tun. Ja, das Kompensationsorgan hatte ich schon gesagt, die Leber, Hormonausscheidung und vieles andere. Einige sagen auch in der alten Schule, die Haut ist so die zweite Leber. Das mag übertrieben sein, aber die Haut und die Leber haben immer miteinander zu tun. Das ist eine permanente Korrespondenz. Die haben einen schönen Funk- und enzymatischen, hormonellen Kontakten, auch über bestimmte Signale wird da viel ausgetauscht. Also Haut, Leber nicht unterschätzen. Speicherorgan, Lymphbeitrag, der lymphassoziierte Systeme der Haut oder hautassoziierte Lymphsysteme gehen vielleicht heute ja weniger drauf ein, aber auch das wäre ganz wichtig und das mit der Energie hatte ich schon gesagt. Ich weiß, ich mache das schnell und wir rasen da durch und so, aber wir wollen da noch zwei, drei Beispiele hören. Ja, zum Beispiel nur auch kurz die Bilanz der Energie von dem, was wir aufnehmen über die Strahlung mit vielen, vielen tausend Einheiten von Energie. Und wir geben mehr ab als menschliches Lebewesen, als wir aufnehmen. So 2.000 bis 5.000Wärmekalorien oder Wärmeeinheiten ist da der Unterschied. Die müssen wir Menschen kompensieren mit Essen. Dabei ist die Haut aber der größte Aufnahmeorgan, nicht nur die Retina und die dahinterliegenden Empfangsstationen, die Phosphäre, sondern die Chromosphäre über die Haut. Die nimmt Strahlung auf und somit auch Energie. Leider auch viele Strahlung, die der Haut nicht gut tun, wie zum Beispiel Mikrowellenstrahlung aus den Satelliten. Da gab es gestern gleich eine neue Veröffentlichung einer Studie, wie diese Satellitenstrahlung und die Mikrowellenstrahlung, also nicht nur Wireless Handy WLAN, sondern auch von den Geosatelliten, unser Mensch sehr, sehr unangenehm beeinflussen können. Und das ist die Haut auch wenig geschützt. Sie verbraucht oder gebraucht dann zum Beispiel auch einiges an Magnesium, Zink, Mangan, Chrom, weil diese Schutzsysteme vor zu viel Strahlung, bevor es dann zu viel Stickstoffmonoxid geschieht, also nitrosativen Stress geschieht in der Haut. Nitrosativen Stress hat mit Stickstoff zu tun und Stickstoffmonoxid. Die Haut reagiert darauf mit Parallelfrequenzen. Da haben Sie in Österreich zum Beispiel einen ganz berühmten Forscher, der weltweit anerkannt ist mit dem Willi Moosköhler von der Universität in Wien, der darüber viele Studien gemacht hat und leider meiner Meinung nach viel zu wenig ernst genommen wird. Also Willi Moosköhler, da hätten Sie eine Koryphäe in Österreich über solche Forschung und das setzt der Haut zu, weil sie will sich auch schützen, dass nicht so viel nitrosativen Stress in den ganzen Körper gerät. Ist auch so wie ein Taucheranzug vor solcher Strahlung, bis sie erschöpft, bis sie selber Schaden nimmt. Trockenheit, Brüchigkeit, Rötungen, alle möglichen Zustände. Ja, und ich will darauf hinaus, es werden dann natürlich auch Bausubstanzen gebraucht. Es werden auch Substanzen verwendet, um diesen Schutz aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Die sind wieder mineralischer Art oder auch von der Haut selber synthetisiert. Kranzsteinzellen, Langerhanschezellen, andere Typen, die kommen ganz schön in die Stresssituation, auch in die nitrosativen und oxidativen Stresssituation und haben dann Bedarf nach Substanzen. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir Kosmetik betreiben. Gerade für den modernen Menschen. Das sollte eine Überlegung sein, der Haut zu helfen, die Synthese dieser Schutzsubstanzen zu verbessern. Die Möglichkeit der Haut zu schenken, dass sie die Eigensynthese von Aufbau von Schutzmechanismen Urokaninsäure oder die Enzyme Urokinase und so weiter besser selber machen kann. Also die Stimulanz dazu und nicht das zur Verfügung stellen, zum Beispiel von Urea. Das habe ich nichts dagegen, wenn es klinisch verwendet wird und wenn ein Arzt das macht, wunderbar, tolle Möglichkeiten, topischer Art. Aber für die tägliche Hautpflege ist es vielleicht nicht so ausgezeichnet. Ich möchte das auch zeigen aus der immunologischen Sichtweise, wenn man der Haut die Stoffe schon zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel Kollagen, andere Verbindungen, sondern die Haut dazu fordert und liebevoll beschenkt mit Grundsubstanzen, das sie selber machen kann, in den Golgi-Apparat und so weiter. Ja, und ich langweile Sie heute aber das nicht mit Hautschichten. Das kann man überall nachlesen. Ich hoffe, Sie sind einverstanden, dass ich Sie jetzt nicht da hinhalte mit dieser Schicht und Basalschicht und dies und jenes. Das habe ich auch in den Unterlagen kurz beschrieben. Ist aber keine Hexerei. Haben Sie mit zwei Mausklick überall, heute auch im Internet. Da beschäftigen wir uns jetzt mal etwas weniger damit. Aber letztlich vielleicht doch dieser kleine Ausschnitt wie alle Sinnesorgane. Ich gehe nicht auf jedes Detail ein, was hier steht. Ich möchte nur auf diesen unteren Teil kurz eingehen. Hier bei der Haut ist ja auch ein elektrisches und elektrochemisches Phänomen. Wie alles, was unsere Sinnesorgane sind, ist es letztlich ein Zusammenbruch oder eine Kollabieren von Elektrons, bis es dann Reize gibt, die weitergeleitet werden, indem wir dann Sinnesreize sagen. Also ob das zum Beispiel Riechen oder Schmecken ist. Auf der Ebene, wo ich jetzt bin, sind es das Kollabieren von Elektrons, die dann Spannungen machen und Spannungen weitergegeben werden können. Und die Haut ist ja unser mindestens von der Fläche her größtes Sinnesorgan und hat auch eine eigene Spannung. Also die Herzfrequenz von einer Hautzelle bei 1013 und da muss schon auch Energie gestaltet werden. Und ich will darauf hinaus, denn wer leitet Energie, wer baut Energie auf? Nicht die Fette, so wertvoll sie für die Haut sein können, auch nicht die verschiedenen Saccharide, sondern das, was Elektrizität verbessern, leiten, transportieren und kohärieren kann, das sind die Elektrolyte. Die heißen ja schon so. Ach so, das weist uns auch wieder auf unser Juwel hin. Da haben wir 19 solche Elektrolyte, mit denen wir über die Haut wertvolle Beiträge leisten können, dass es die Haut selber tut. Ja, und so haben wir natürlich auch Sinnessysteme überall verteilt. Auch die Haut hat zum Beispiel Bitterrezeptoren. Ah, deshalb kann man mit verschiedenen Pflanzen ganz schön die Haut auch stimulieren und somit den ganzen Körper. Die Bitterrezeptoren der Haut, das weist auf uns bestimmte Heilpflanzen hin, die Menschen schon seit Jahrtausenden benutzen, gehe ich gleich drauf ein. Und dann aber auch Lichtempfangstationen, so dass der Professor, da muss ich jetzt dreimal Professor sagen, um ihm gerecht zu werden, und viermal Doktor sagen, also es ist ziemlich umständlich, aber hat es verdient. Professor Hatt von der Universität in Göttingen, Professor Hatt, wenn Sie das noch nachlesen wollen, H-A-T-T, der hat ja auch weiter forscht über Jahrzehnte, die Haut ist auch ein Auge. Mag etwas plakativ klingen, natürlich, aber hat auch Lichtempfang und leitet das Licht weiter. Die Haut ist auch eine Nase. Da sind Duftrezeptoren, da sind Aromarezeptoren, da werden Stoffe weiter transportiert, dem Gehirn gemeldet, auch wenn das Bewusstsein nichts davon mitkriegt. Das Bewusstsein weiß nicht, was die Haut alles riecht. Ja, nicht nur die Haut, auch die Schleimhaut im Darm ist eine große Nase und eine Zunge und so weiter. Und man hat schon seit Jahrzehnten herausgefunden, dass die Haut Aromastoffe, Duftstoffe, weitere Dinge, die ich jetzt nicht erwähne, dem Gehirn meldet in der Umgehung des Bewusstseins. Wir riechen natürlich mit der Nase, aber die Haut riecht viel besser. Nur wir wissen es dann nicht, weil das Bewusstsein das nicht befrachtet, weil das nicht über das Bewusstsein geht, das erkannt wird, oh, da riecht was. Aber das Gehirn kriegt es mit. Ah, deshalb ist es doch so wichtig, wenn wir schon was auf die Haut tun, dass wir wissen, was wir da tun, beziehungsweise nicht mit allen möglichen Stoffen, die uns zum Beispiel sogar dann Monoaminooxidasen beeinflussen, Katalasen beeinflussen, alles Mögliche. Das heißt, wir können traurig werden oder trübe Stimmung haben und wissen nicht, dass es aus der Kosmetik stammt. Weil in der Nase riecht das vielleicht noch ganz vorzüglich und ein schönes Odeur, aber für das Gehirn und später die Auswirkungen vom Gehirn wieder in den Körper ist vielleicht nicht so optimal. Das muss man berücksichtigen, denke ich mal, wenn man Kosmetik macht. Das gilt es mit zu integrieren, wenn man Duftstoffe sucht für eine Kosmetik. Es gibt allerhand auf dem Markt. Und Professor Hatt, Professor, ich sage es nicht immer, lesen Sie das. Das ist so abenteuerlich, was da schon an Wissen da ist. So zum Beispiel. Oder dann eben auch Licht, Düfte, Aromen und auch zum Beispiel Farben. Kosmetika mit Färbemittel, Haarfärbemittel, Tattoo-Farben. Ja, da habe ich immer ein bisschen angeeckt, weil ich sage, ja, das verändert nicht nur die Haut, das geht auch in den Körper, ein Teil davon. Ja, Die finden wir dann wieder in den Brustdrüsen der Frau, in den Hoden der Männer, im Augenhintergrund. Und dann war das immer ein bisschen so, naja, kann das sein? Mittlerweile sind diese Studien ja alle auch zugänglich und veröffentlicht. Gerade jetzt eine Schweizer Konsumentenzeitung hat jetzt eines zusammengetragen, eine Zeitschrift, muss ich sagen, zusammengetragen und das auch mal auf einfach veröffentlicht, was da los ist. Dennoch können Sie ohne weiteres sich in jedem Hinterhof tätowieren lassen. Wenn Sie Kosmetik verkaufen, brauchen Sie einen so einen Striptease zu machen, dass Sie die Behörde, das ist auch richtig so, jedes Molekül wissen will. Die Sicherheitsbewertungen und so weiter, die sind heute schon pharmakologischem Standard. Tätowieren können Sie ohne weiteres. Haarfärbemittel können Sie tausend Dinge machen, kosmetisch und so weiter. Aber das ist nicht so einfach. Da die Haut und dann auch der Körper leidet darunter. Und natürlich auch von den Dingen, die wir essen und so weiter. Und das will ich nur kurz sagen, wenn wir da keinen Durchgang machen, von den Keimblättern. Ich langweile Sie nicht mit dem, was da geschieht, embryonal, aber aus dem Ektoderm, aus demselben Keimblatt stammen ja dann die Haut, die Sinnesorgane, also die Haut und die Nerven und dann später die Sinnesorgane. Aus demselben Embryonalknoten kommen die Haut, Nerven und Sinnesorgan und gebärt sich quasi oder gebiert sich aus demselben embryonalen Blatt raus und bleiben auch zeitlebens miteinander aufs Engste verquickt. Sie können Nerven und Haut eigentlich aus dieser Optik nicht trennen. Die Nerven und die Haut sind immer miteinander in Vergesellschaftung und in Korrespondenz. Nicht nur aus der psychologischen Betrachtung und so weiter. Das muss man auch berücksichtigen für die Haut, dass das nicht einfach ein Nervensystem und ein Hautsystem. Ich sage das jetzt sehr zugespitzt, verzeihen Sie mir das, es ist etwas zu sehr vielleicht, aber die Haut ist ein 2 Quadratmeter großer Nerv oder Nerven sind komprimierte Haut, haben Aktionspotenziale, haben Ruhepotenziale, tragen Stabilitätspotenziale und rhythmische Potenziale. Und das könnte man auch noch in weitere Dinge hingehen, auf der Ebene, wie wir zum Beispiel für das rhythmische Potenzial Kalium verwendet oder Magnesium oder natürlich Natrium, genauso wie bei der Haut, elektrolytisch. Und diesen Kreis zeige ich ja ab und zu auch in anderen Zusammenhängen. Wir haben ja auch zellulare Chronometer, rhythmische Abläufe und über Licht hatte ich schon gesprochen. Lichtaufnahme, auch wenn das nicht immer in allen Jahrzehnten so populär ist mit dem Licht, aber die Haut ist halt ein lichtempfangendes Organ, woraus wieder die Enzyme, Hormone ganz viel Aktivität erhalten oder dann eben der Beitrag der Haut für die Entgiftung, für die Katabolenprozesse in der Nacht. Oder natürlich auch die Nährstoffe, die wir aufnehmen oder die Stoffe, die entstehen, wenn wir nicht gerade essen. Invokrolin, Kalkrin, Ochlokrodine, das sind Reparatursubstanzen. Das sind zum Beispiel Endothelreparateure. Das sind Reparaturregulatoren für Reparatur im Organismus bis tief, tief ins Zwischenzellgebiet hinein. Woher kommt der Auftrag fürs Kalkerin, Invokroline und andere Reparatursubstanzen? Erraten, die Haut. Ohne die Haut ist das auch im Innern eine ganz andere Situation. Also die Haut ist auch für die Allostase und die Homöostase einen gewaltigen Beitrag. Müsste man einen eigenen Kurs aufziehen über diese Zusammenhänge. Wenn das nicht behindert wird oder sabotiert wird über falsch verstandene Kosmetik. Wenn man die Haut denn auch lässt dazu. Das lasse ich alles weg. Ja, und Sie haben auch eine kleine Übersicht über die gewissen Funktionen. Ein Teil davon sprachen wir schon. Das ist auch in den Unterlagen, brauche ich, glaube ich, zur Berücksichtigung der Zeit auch jetzt nicht vorzulesen. Also die Kreislaufunterstützung haben wir. Wir haben die Schutzfunktionen, das ist bekannt. Aber auch die Leistungen der inneren Organe, da will ich jetzt doch nochmal auf die raus hier. Vielleicht diesen Kasten etwas berücksichtigen. Die Ausscheidung ist wahrscheinlich gut bekannt und vieles, vieles anderes mehr. Also das sind jetzt nur so übersichtshalber und wird natürlich der Haut auch nicht gerecht. Aber wenn Sie mal vielleicht doch 2 Minuten Zeit haben, dann können Sie das mal gerne ein bisschen studieren. Ja, und dann ist es auch so, dann sind wir bei den Zahlenporträts schon etwas durch. Viele tausend Rezeptoren. Wir haben zum Beispiel 250.000 Kälterezeptoren in einer menschlichen Haut. 250.000 Kälterezeptoren, die übrigens bis ins hohe Alter aktiv sind. Die Wärmerezeptoren, Sie sehen aus hier, die Wärmerezeptoren sind auch wiederum Quadratzentimeter, das habe ich probiert, Sie sehen woher, das ist also nicht meine Zeichnung. Die Wärmerezeptoren, die sind fast die Hälfte, mehr als die Hälfte weniger. Wir haben wesentlich mehr Kälterezeptoren als Wärmerezeptoren. Merken Sie, wie intelligent das ist für unser Überleben und unsere Vitalität und Gesundheit und für unsere Schutzsituationen. Denn wenn es ein bisschen kühler wird, muss das Gehirn, das heißt über die Haut, die Empfangsantennen, der Radar quasi, registriert werden, damit wir uns schützen, Kleider anziehen, zudecken, alles Mögliche. Weil das ist dann wieder Kälte, die freie Bahn für Viren, Bakterien, Keimen und so weiter. Auch alte Menschen sind die Wärmerezeptoren beziehungsweise die Kälterezeptoren wesentlich aktiver. Über die Atrophie der Haut können auch die Wärmerezeptoren etwas vermindert werden. Und dann merken Sie bei ganz alten Menschen, die frösteln dann auch viel eher, nicht nur wegen der Durchblutung. Und die brauchen dann vielleicht nachmittags um 16 Uhr schon eine Decke über den Rücken, wo ein 20-Jähriger im Durchzug sitzt und kaum was davon mitkriegt. Aber es ist ganz intelligent eingerichtet und dann natürlich auch der Tastsinn und vieles, was man nachlesen kann. So. Mach es ganz kurz, weil ich vorher schon gesagt habe, das hat die Menschen immer beschäftigt. Schon seit langen Jahren, zum Beispiel in der Frühzeit, dass man da schon Pflanzendüfte gemacht hat für sich zu dekorieren, Farben, eine Art Kosmetik. Der Begriff heißt ja auch schmücken. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, so diese bei den Griechen und Ägyptern und in der vorägyptischen Zeit, da wurde schon zum Beispiel Salbei, Kümmel, Harze, Mastik schon verwendet. Also Dinge, die wir heute noch gerne benutzen, auch in der Kosmetik. Wir könnten da eine Kulturgeschichte der Kosmetik jetzt miteinander durchgehen, aber ich möchte es nur ganz kurz ein bisschen zeigen, wie zum Beispiel schon 500 Jahre vor Christus Öl und Potasche, also Kalium, Wasser zum Schäumen gebracht wurde und Seifen sind heute noch so gemacht. Ja, oder zum Beispiel so 500 vor Christus Kieselerde, um die Haut zu verjüngen. Mittlerweile ist das sehr gut belegt, dass Silicea eine Juvenilisierung oder eine Verjüngung der Haut bewirken kann. Zum Beispiel über Aufbau von Fasern oder der Beitrag der Stabilität von Uron oder Hyaluronsäure und vieles andere. Ja, und im Juwel haben wir natürlich einen guten Beitrag an Kieselerde oder Silicea. Und so weiter. Oder denken Sie, Alonivenöl mit Wein gegen Falten würde heute noch funktionieren. Oder im 4. Jahrhundert vor Christus, sind doch kleine Ausschnitte, um ein bisschen doch auch in die Kultur zu gehen, Molybden in Öl und Wasser für eine strahlende Haut. Das hat man übertrieben, bis es dann vielleicht nicht mehr so strahlend war. Das ist da so eine Falle der Menschen immer wieder, dass was gut ist, wird übertrieben und dann wird das Übertriebene nicht gut, sondern schlecht. Aber Molybden ist ein toller Beitrag für auch die fluorhaltigen Enzyme oder dann für die Startphase des Aufbaus von Kollagenfasern. Wir kennen 27 verschiedene Formen, Strukturen, Gestalten von Kollagenfasern oder Elastine. Das braucht im Golgi-Apparat der Fibroblasten gewisse Baustoffe, zum Beispiel Molybden. Warum sage ich das? Wo kriegen Sie denn Molybden her? Aber das wäre schon seit Jahrtausenden ist das ein Beitrag für die Schönheit und die Strahlkraft und die Schutzfaktoren der Haut. Das haben die schon gewusst und heute kann man es auch aus der Wissenschaft zeigen. Nur wer macht schon Molybden in einer Hautpflege? Ja genau, die Juwelcreme, weil beim Juwel hat es Molybden auch mit dabei und Stoffe, die sie fördern. Oder die diesen Stoff fördern. Ja, oder wenn Sie zum Beispiel auch die Goldcreme kennen und so weiter. Und ja, es gibt ja ganz vieles, auch im 20. Jahrhundert. Und dann kam dann schon die Biokosmetik und mittlerweile wird das aufgeteilt nämlich Tagespflege, Nachtpflege für junge Haut, für mittlere Haut, für alte Haut, sagt man heute nicht mehr, Best Aging, Well Aging, oder dann Fett und Trocken und Misch, oder dann für Gesicht und Dekolleté und Augencremen und Bodylotions und tausend Dinge. Es gibt ja kaum ein Quadratzentimeter Haut, der nicht noch marketingmäßig irgendwo ausgelobt wird, die Fußcreme, die Nagelcreme und so weiter. Aber die Hautzellen sind Hautzellen, haben unterschiedliche Dichte, haben unterschiedliche ziegelartige Übereinanderlagerungen, aber eine Haut um die Augen herum ist dieselbe Haut wie in der Wange. Die Haut an den Händen ist zwar sehr dünn, aber strapazierfähig, aber es ist dieselbe Gezelle. Das heißt, alte Haut, junge Haut, Mischhaut, Hin- und Herhaut, das mag dermatologisch interessant sein bei Störungen, Krankheiten, aber kosmetisch ist eine Hautzelle. Wir haben ja sowieso keine alte Haut, denn die Haut hat eine Zellneogenese von 14 Tagen im Unterzell und dann noch zellkernlos die Hornhaut nochmals 14 Tage. Also alle 28 Tage haben wir komplett neue Hautzelle. Alle 28 Tage haben wir eine neue Haut. Das schafft keine Schlange. So eine schnelle Zellteilung und Zellerneuerung wie die menschliche Haut. Also auch ein 90-jähriger Mensch hat immer eine neue, junge Haut. Einzig ist die Wasserspeicherung, die Substanzen, die Atrophie, dass der Aufbau der Zellen nicht mehr so rasch ist wie der Abbau. Dann kann sie dünner werden oder auch natürlich alle möglichen Einflüsse, werden wir gleich sehen. Aber wieso brauchen wir für die junge Frau eine andere als für die Männer? Die Männerhaut ist etwas anders. Ja, sie ist etwas dicker, wenn man es so einfach sagen würde. Aber die Hautfunktion, sie ist etwas anders betroffen von Hormonen. Ja, andere Hormone. Aber die grundlegenden Funktionen, die grundlegenden nervlichen, immunologischen, enzymatischen und so weiter Zusammenhänge, die sind bei den Männern nicht anders als bei den Frauen, da hautbezogen. Natürlich kann man marketingmäßig sagen, für den jungen Mann, für den sportlichen Mann, für den nicht sportlichen Mann, für den mittelalterlichen Mann. Und schon hat man drei Paletten Kosmetik, wunderbare Plakate in Aushängen von irgendwelchen Drogerien, nichts dagegen natürlich, aber letztlich ist das Marketing. Haut ist ein Organ mit vielfältiger Aufgabe und Hinweise und das kümmert es nicht so sehr, welche Marketing-Raffinessen wir noch alles uns einfallen lassen. Sie leidet höchstens darunter. Ah, zum Beispiel durch die moderne Lebensweise. Stressfaktoren, Medikamente, so nötig und wichtig sie sein können. Schutzfaktoren für die Sonne, viele Mittel, die wir einnehmen, Phthalate, Nitrosolate, Glutamate, agrarchemische Produkte, auch kosmetische Produkte, Müdigkeit, entzündliche Prozesse, denn die Haut ist immer ausgleichend dabei. So, das lasse ich sein. Und auch viele Hinweise aus der Umweltebene. Das hatten wir schon besprochen, für die dabei waren in unserem Kurs Umweltmedizin. Aber die Haut ist da immer mit betroffen. Deshalb eine Möglichkeit finden, sie zu stützen, die Eigensynthese der Hautsubstanzen zu fördern, nicht einfach zur Verfügung zu stellen, denn alles, was nicht stimuliert wird, atrophiert. Alles, was nicht angeregt wird, bildet sich zurück. Deshalb soll eine Kosmetik nicht einfach Stoffe überfrachten der Haut. Ist oft ein großes Problem. Die heutigen tollen Möglichkeiten, die man hat, industriell in der Kosmetik, dass die Haut eher überlastet wird auf Dauer. Mit denen kommt sie kaum zurecht, mit viel Säuren und Waschlotion und allem drum und dran. Das sind Sammlungen, die lasse ich sein. Und dann natürlich, die Haut als Speicherorgan. Und jetzt können wir mal schauen, wenn da die Haut betroffen ist, weil sie ihre zum Beispiel Elektrolyte, Mineralien für weit vielleicht wichtigere Dinge. Denken Sie noch an diesen kleine Analogie, die Mutter aller Organe oder die liebevolle Mutter für die inneren Organe, also Stoffe zur Verfügung stellt, kann es Auswirkungen haben. Also hier kann man ein bisschen nachlesen, auch wenn ich nicht genau darauf eingehe. Aber es hat ganz viel, die Haut hat sehr, sehr tiefe, starke Bewandtnisse mit der Zustand der Strahlkraft, der Samtheit. Aber natürlich macht die Haut das nicht, damit wir das Repräsentationsorgan unterstützen, sondern die Haut lagert diese Stoffe, nutzt diese Stoffe für die inneren Funktionen. Und dann kann sie da leiden. Oder man sieht es hier an. Beim heutigen Menschen hauptsächlich Trockenheit. Beim heutigen Menschen hauptsächlich weniger Samtheit, Kollagene und so weiter. Hat die Kosmetikindustrie natürlich schon lange entdeckt und integriert das in ihren Produkten. Aber Sie haben schon gehört vorher, manchmal ist es viel wichtiger, die Möglichkeit zu geben, dass dieses Organ das wieder selber leisten kann. Zum Beispiel die Baustoffe, quasi die Legosteine dafür, auf vorsichtige Weise nicht überfrachtet, nicht zu viel des Guten. Da reicht Mineralstoffe, Spurenelemente, Pflege natürlich auch, aber nicht zu viel. Nicht überessen. Na? Dass Menschen sich nicht mit Essen quasi schaden sollen, weiß heute jedes Kind. Nicht nur, weil es in der Übrigen auch auf Dauer zu viele Kalorien, zu viele, ja. Aber bei der Kosmetik ist das genau dasselbe. Manchmal denkt man, das ist noch die einzige Industrie, die da umgekehrt arbeitet. Nochmal einen neuen Stoff und nochmal was und so weiter. Das mag schon richtig und gut sein, aber vorsichtig mit allem. Besser anregen, besser aktivieren als überladen. Sonst bricht der Karren zusammen. Auch wenn er die wertvollste, gerade wenn er die wertvollste schwere Fracht hat. Ja, und wir machen zwei der kleine Ausschnitte. Ich schaue auf die Uhren, wir geben ein bisschen hier. Aber ich habe schon versprochen, wir zeigen zwei, drei Dinge über zum Beispiel Haut und Immunsystem. Nicht die Hautbezüge und die Hautfunktionen sind eine Kompensation und kompetitiv auch zum Immunsystem. Neben vielem anderen natürlich. Aber die Haut ist da ein wichtiger Beitrag. Zum Beispiel, ich mache jetzt etwas, vielleicht die kräftigsten Dinge dazu. Weil die Haut natürlich nicht nur wie die Schleimhaut mit Eintrittsstellen betroffen ist von allen möglichen Erregern und hat natürlich seine große Abwehrfunktion. Und dann ist die Haut ja auch noch etwas ganz Wichtiges und das ist mir hier entscheidend. Nämlich, wenn wir ja auf die Welt kommen, ja, und uns einkleidet in rosa oder blau, ich weiß nicht, ob man das heute noch tut, aber jedenfalls, dann haben wir ja hinter dem Brustbein so eine große Thymusdrüse. Und diese Thymusdrüse, die produziert ja auch Thymopoetin, Thymosin, Thymoline, also die immunanregenden und immuninformierenden Substanzen. Man sagt ja manchmal auch, das ist wie die Hochschule des Immunsystems mit einem starken Numerus Clausus, dass da so 1% der Immunzellen dann in der Thymusdrüse und über die Thymushormone geprägt werden und dann anderen allen mitteilen können. Und wenn wir jetzt aber erwachsen sind, schon 30 und so mal überwunden haben, dann ist hinter dem Brustbein keine Thymusdrüse mehr. Da finden wir noch so ein kleines Fettklümpchen, das war mal eine Drüse. Das beim Kind ist das sehr wichtig, nicht? Beim Kind, da ist natürlich die Thymusdrüse für das Immunsystem und das lernende Immunsystem unendlich wichtig. Wenn wir aber erwachsen sind, finden wir bei keinem erwachsenen Menschen irgendeine Thymusdrüse. Dennoch haben wir im Blut feststellbar Thymopoetin, Thymolin, Thymosin und zwei, drei andere Stoffe, die ursprünglich mal aus der Thymusdrüse kamen. Ja, woher kommt denn jetzt diese Thymushormone, wenn da hinter dem Brustbein keine Thymusdrüse mehr vorhanden ist? Genau, beim erwachsenen Menschen ist die Haut ein 2 Quadratmeter große Thymusdrüse. Die produziert, motiliert, sekretiert Thymopoetin, Thymosin. Das heißt, die Thymusdrüse des erwachsenen Menschen ist die Haut. Es gibt ja so Kurse, bei denen übt man, die Thymusdrüse zu aktivieren, indem man sich so wie ein Schimpanse auf die Brust klopft. Ja, da hinten ist nichts mehr. Besser wäre es, sich streicheln zu lassen. Besser wäre die Berührung zuzulassen. Denn die Berührung aktiviert auch diese Stoffe. Also ich sage es mit einem Forscher, der es zusammengefasst hat in einem Satz, den ich nie mehr vergessen habe. Die Haut des erwachsenen Menschen ist strukturell, immunologisch und funktionell eine 2 Quadratmeter große Thymusdrüse. Wenn diese Prozesse der Haut für die Funktion bzw. die Produktion von Thymopoetin beispielsweise nicht kosmetisch verhindert wird, Sie brauchen niemanden zu sagen, mit welchen Stoffen, mit welchen kritischen Stoffen genau solche Prozesse eher vermindert werden. So dass einige sogar behaupten, die Verminderung immunologischer Art bei Menschen könnte sehr wohl mit völlig falsch verstandener Kosmetik zu tun haben. Ja, wer weiß. Der Beweis ist da nicht angetreten. Aber die Vermutung ist zulässig. Denn auch die geprägte Reifung der Immunzellen, da ist die Haut unverzichtbar beim erwachsenen Menschen. Wenn die nicht durch Waschmittel, durch Bodylotions und durch viele andere Dinge ge- und zerstört wird. Und zum Beispiel die Organe des Immunsystems, ja, das will ich Sie nicht hinhalten, das kennen Sie natürlich, aber die Haut dient wiederum als Speicher für diese Botenstoffe, für diese Funktionen. Hier auch zum Beispiel, okay, dann also die Interferone, auch diese Substanz hier, die braucht auch die Aktivierung der Haut. Das wird so unterschätzt. Ich kenne Immunologen, die sind Professoren für Immunologie und es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Aber natürlich wissen sie etwas über die Haut. Aber was da alles los ist, ist unendlich. So, zum Beispiel, ich nehme mal einen Stoff raus, nur ganz kurz, einen einzigen Stoff. Hier, Interleukin, machen wir mal den ersten. So, das wird ausgehen, Makrophagen, helfen Antigene. Dann ist es ganz wichtig, dass wenn wir jetzt da gucken, ganz kurz, über verschiedene Prozesse, ich lasse die Details weg jetzt für heute Abend, erwirkt das Thymushormone und die verstärken dann die Immunreaktion, so erkennen wir. Und dann, wenn das geschieht, wenn wir das hier haben, ja, also wenn die Haut aktiviert wird und so weiter, dann verstärkt das Immunreaktion und das setzt auch die Proteoglykane und Hyaluronsäure frei. Das heißt, dass die Kollagene, die Elastine und die Urone und Hyaluronsäure überhaupt produziert wird, braucht es diesen Prozess. Und die Freisetzung solcher Substanzen ist eine wichtige Voraussetzung für die Kompetenz des gesamten Immunsystems. Das heißt, wenn wir jetzt Stoffe drauf tun, schon fix fertige Proteoglykane, Kollagene in die Kosmetik, Elastine in die Kosmetik, Hyaluron in die Kosmetik, was sehr populär ist, dann ist dieses nicht geschaltet, wie es selber gemacht wird. Und dann gibt es ein Feedback zurück. Wenn diese Stoffe schon da sind, warum soll es die Haut selber tun? Aber das Ganze, ja, darum geht es nicht. Dann könnte ich ja Hyaluron verwenden. Aber wenn das hier, das wird verstärkt, diese Dinge für die Schutzfaktoren. Und wenn das aber hier schon drauf, schon von der Kosmetik herkommt, dann wird dieser Prozess verhindert. Ich sage es noch mit anderen. Denken Sie, Austin schon 1987 gesagt, der Hautvertrag verändert aus und blablabla. Und dann bist du mit. Und können durch Aufnahme kutan wirkender Substanzen, er meint damit Hyaluron und seine Forschergruppe, kann irritiert werden. Oder hier Middleton, auch schon ein paar Jahre her, starke Interaktion hier und her, lesen Sie, Zustand der Proteinkanne ist, also das sind die Kollagene, ist dabei entscheidend, sollte nicht durch Zuführen von Hyaluron verhindert werden. Wird überhaupt nicht ernst genommen. Wir nehmen es ernst, indem wir eine Kosmetik machen, die das berücksichtigt. Obwohl man heute sagt, ja, da gibt's doch tolle Kollagene, da gibt's doch Hyalurone, da gibt's doch tolle Möglichkeiten, die sind wunderbar, das stimmt. Das ist so toll, was man damit anstellen kann und wie die Haut da aufblüht. Also das ist unbestreitbar. Das sind kosmetisch gesehen Zauberstoffe. Nur, damit verbunden sind immunologische Prozesse. Und wenn wir es zuführen, sind die Prozesse nicht da. Es wird gestaltet über immunologische Prozesse. Das ist nicht nur ein bisschen die Haut, damit sie ein bisschen beauty ist, sondern das ist ganz wichtige Zusammenhänge. und zum Beispiel für die Immunaktivität der Epiphyse, der Haut und des Stoffwechsels. Also die Haut leistet auch einen großen Beitrag, zum Beispiel für die Aromatase-Fähigkeit von Melatonin, die Xanthasen-Fähigkeiten von Entzündungsstoffen oder CMP und so weiter. Viele Dinge, das hat man schon entdeckt in den 60er Jahren, wurde kosmetisch kaum ernst genommen, leider. Auch zum Beispiel die Rhythmen, die Haut ist auch mit dabei, wenn es darum geht, dass Topa funktionieren kann und so weiter. Oder dann die Thymusfunktionen ab dem 25. Lebensjahr durch die Haut und durch den Darm. Auch australische Forscher in den 60er Jahren kamen darauf, dass, wie gesagt, wie das funktioniert und wie dann die Funktionen geregelt werden. Hoppala, übrigens nicht nur die Funktionen, die wir kennen jetzt immunologisch, sondern wird auch die Funktionen der Keimdrüsen mitgeregelt, der Stressfaktoren mitgeregelt, der Lymphsystemen mitgeregelt, über die Thymus-Ebene. Wir kennen ja medizinisch Thymopoetin, da gibt es aber noch einige andere Stoffe, Thymolin, Thymosin und so weiter. Die werden oft ein bisschen vernachlässigt, ich werf das niemandem vor. Nur die Haut ist dabei so sind wir gebaut. Das ist die Software zwischen Thymushormonen der Haut und dem Darm. Wenn das kosmetisch nicht verhindert wird. Wenn das kosmetisch dann auch berücksichtigt wird. Oder hatten wir schon. Lass ich sein. So. Oder ja, hier, auch kurz, diese Ströme, die zum Beispiel über die Haut, kann man ja messen, die Hautströme, für die Stabilität des Immunsystems sorgen, für zum Beispiel Reparatursubstanzen, die Transform Growth Forming Betas, oder für die Membranpermeabilität, Regulation und so weiter. Da leistet die Haut einen Beitrag über die mineralischen. Ich sage nochmal denselben Nebensatz, den Sie schon auswendig kennen und vielleicht schon langweilt, wenn man das kosmetisch nicht noch stört. Werfen Sie nur einen kleinen Blick auf die Folie. Ich mache das nur ganz schnell übersichtartig. Also wir gehen nicht ins Detail, aber ein bisschen merken Sie schon, worum es geht. So, Haut und Hormone. Zwei andere Dinge. Dann sind wir schon wieder zeitlich ein bisschen dran. Also, was wir über Auge aufnehmen oder über die Haut. Und die brauchen wir natürlich zum Beispiel Tageslicht. Hören Sie jetzt bitte richtig. Ich meine nicht, man soll sich jetzt verbrennen lassen draußen oder irgendwas. Aber die Erforschung, was Licht für den Körper tut, und für das Immunsystem und die Hormone ist so wichtig, denn diese Lichtquanten, die Photonen, die aktivieren zum Beispiel auch die Suppressionszellen. So, hier habe ich das zusammengestellt. So. Oder die T-Lymphozyten werden dann aktiv. Da haben wir wieder Immunsystem. Das mindert die Elastose und Kollagenose, das heißt das schnellere Abbauen von Kollagenen und Elastinen wird verzögert, behindert, gebremst durch Licht. Ein Lichtschutzfilter in einer Tageskosmetik allein schon von 8 verringert das schon um 40% und mehr. Natürlich hat man den Lichtschutzfilter auf dem Fokus von, naja, Sonne ist gefährlich für die Haut und ja, all diese Dinge. Da mag man darüber diskutieren. Ich zeige Ihnen nachher noch einen Zusammenhang. So viel Zeit muss dann noch sein. Oder zum Beispiel Tageslicht. Das hatte ich schon erwähnt. Diese Laktatdehydrogenase wird aufgebaut und dann eliminiert das im Schlaf die Cortisole. Kantoflin hatten wir schon. Aber das braucht Licht. 3x20 Minuten reicht. Rausgehen. Auch wenn Sie Büroarbeiten haben, auch egal auch immer, 3x20 Minuten reicht für all diese Dinge. Denn wenn Licht da ist, ich zeige das, wie man das unterschiedlich ansehen kann. Vielleicht, Karin, wenn du mal auf den Flipchart schaltest oder auf die Kamera von mir, dann will ich diesen Zusammenhang ganz kurz erwähnen. Denn man, es ist schon richtig, ja, wenn man sagt, die Sonne macht das. So, also in der Nacht macht die Haut einen Stoff. Jetzt langweile ich Sie mit ein bisschen Chemie. Ich bin in 2 Minuten durch. Die macht, wie bei den anderen Zellen auch, Thyroredoxin. Thyroredoxin. So, also eine sehr komplizierte Substanz, die wird in der Haut und dann aufgebaut und so weiter. Jetzt wird Thyretoxin am Tage, machen wir Tag blau, abgebaut über ein Enzym, nennt sich Thyretoxin-Reduktase. So. Dann wird das wieder abgebaut, dann ist der Stoff wieder weg. Ja, Moment. Der Organismus macht doch keinen Stoff, den er aufbaut und gleich wieder abbaut. Da muss doch was dahinter sein. Richtig. Wenn jetzt Sonnenlicht ist, mache ich eine Kinderzeichnung. Wenn jetzt Sonnenlicht ist und Sonnenlicht kommt auf die Haut, dann entstehen Milliarden von Aerols, Sauerstoffradikale, O2-Radikale. Deshalb sagt man natürlich auch, die Sonne macht bei der Haut sehr viel freie Radikale, die sind zerstörerisch, die können alles Mögliche verursachen, die Haut altern lassen und so weiter. Ja. Das ist soweit richtig. Das heißt, es entstehen viele, viele Sauerstoffradikale. In dem Moment, wo, wenn kosmetisch nicht eingegriffen wird oder falsch eingegriffen wird, wenn die Haut noch Haut ist und nicht zu viel ausgewaschen über falsch verstandene Waschlotions und so weiter, in dem Moment, wo es gefährlich würde, wendet sich das Thyretoxin-Reduktase dem Abbau von Sauerstoffradikalen zu. Das heißt, dieses Enzym zerschlägt dann und bremst dann die Sauerstoffradikale, die durch Licht entstehen. In dem Moment, wo dieses Enzym abgewendet wird oder denn die Aufgabe hat, diese Tätigkeit zu erledigen, setzt sich Thyretoxin durch. Wenn dieses Enzym nicht aktiviert wird über viele Sauerstoffradikalien, dann baut dieses Enzym die Substanz ab, die dann keine Aufgabe hat. Wenn jetzt aber Licht kommt, Licht da ist, nicht zu viel, man soll sich nicht verbrennen und über den Schweizer Gletscher laufen ohne ungeschützt, das meine ich nicht. Aber im Normalfall, gerade für Menschen, die drinnen arbeiten, Betonbauten, Stahlbauten, Glas, hatten wir schon, dann wendet sich also bei Licht dieses Enzym hier zu und dann setzt sich diese Substanz durch. Und in dem Moment, wo diese Substanz keinen Feind mehr hat, baut sie dann zum Beispiel Urokaninsäure auf. Urokaninsäure, Urea und viele Dinge. Ah, schön. Prägende Stoffe kennen wir ja. Hydrolysierende Stoffe, Moistening und so weiter. Das macht die Haut selber, wenn man sie lässt. Wenn man natürlich drinnen ist und Sonnenschutz hat die ganze Zeit, sogar vor dem PC, dann funktioniert das nicht. Dann heißt Thyretoxinreduktase, baut dann den Stoff ab und nicht die Radikale, weil die nicht zu wenig sind. Und dann ist die Urokaninsäure und dann kommt die Urokanase. Und es gibt noch 13 weitere Enzyme. Schlussendlich entsteht Melanin. Nach diesen Schritten. Und Melanin ist eine Zaubersubstanz. Hier ist es wunderbar. die brauchen wir nicht, um braun zu sein. Darum geht es nicht. Aber wenn in genügender Weise Melanin produziert wird, nochmal, da brauchen Sie nicht Sonnenbaden oder in die Tiroler Berge zu wandern und so weiter. Es reicht 3x20 Minuten. Dann schauen wir mal ganz kurz an, was Melanin alles macht. Wenn du vielleicht umschalten könntest, dann habe ich weniger zu tun. geht das auf die Folie? Ja, genau. So, wenn wir jetzt also schauen Sie hier, da gibt es noch vieles, vieles auch mit dem Sauerstoff, hatte ich schon gesagt. Wenn man jetzt also Melanin, mal die Schutzwirkungen von Melanin anschaut. Melanin kann nur die Haut produzieren, zum Beispiel auch für unseren Gehörgang, für die Zilien im Innenohr, dann aber auch für die Zilien der Schleimhäute, dann für das Gehirn, für gewisse Substanzen des Corpus callosum und für einige andere Zentren des Gehirns, für die Medulla und so weiter, wo Melanin unverzichtbar ist als Schutzschirm, als Taucheranzug vor Angriffe, gerade im Gehirn. Da gehören ja Stoffe gar nicht hin, das wäre gefährlich. Diese Blut-Hirn-Schranke und die Liquorschranke und so weiter, die müssen ja Substanzen haben in den Ventrikeln, Melanin. Das machen die Ventrikel nicht selber, das macht die Haut, wenn man sie lässt. Oder dann zum Beispiel für das Gehirn, für die Herzganglien, für die Progenitorzellen im Bereich der Endothele und für die Herzganglien, für die Herzzellen. Da ist es nötig, die bauen so viel Energie auf, die müssen geschützt sein. Wodurch über diese Schutzpigmente und diese großartigen Möglichkeiten von Melanin, das Herzen kann nicht selber Melanin bauen, das wird zur Verfügung gestellt über die Haut. Wenn sie da nicht zu viel geschützt ist. und so weiter. Oder für die Blutgefäße, Muskelzellen. Auch die Bauchspeicheldrüse hat ganz viel davon. Und die Geschlechtsorgane und so weiter. Und ich will das nicht vorlesen, aber zum Beispiel ist das Melanin auch ein guter Mitregulator von Angiotensin-Converting-Enzymen. Oder zum Beispiel von Rezeptoren. Auch der Ausgleich zwischen TH1 und TH2. Und viele, viele andere Dinge sind da los. Und gerade hier wäre mir das wichtig, bei dem Gehörgang, bei dem Gehirn und den Geschlechtsorganen, ja, um Himmels Willen, diese Substanz ist so wichtig. Die Haut, die liebevolle Mutter aller Organe, stellt es wieder zur Verfügung, braucht aber Licht. Mein Gott, wurde das vernachlässigt, indem man die Menschen wahrt von Licht und die Haut verzeiht einem keinen Sonnenstrahl. Ja, natürlich, wenn ich die freien Radikale messe, ja, aber die sind wichtig. Sonst setzt sich das nicht durch. Und so weiter. Deshalb vernünftig umgehen mit der Sonne. Auch da nicht überfrachten, die kennen die Gesetze. Aber durchaus die Natur begrüßen. So, ich habe es hier nochmal ein bisschen anders zusammengestellt. 50 mal bessere Funktionsweise von Vitamin D. Wundert ja die Leute immer wieder. Wieso sind die Menschen doch draußen und sind an der Sonne und haben Vitamin D-Spiegel im Keller? Ja, wenn die Kosmetik das verhindert, ja, wenn da Stoffe wirken, dann geht das nicht. Sonst könnte man sagen, geh raus und dann machen wir einen D-Spiegel und Magnesiumbestimmung, dann haben wir es ja. Und Sie wissen, das ist so ein Problem geworden, ein Riesenproblem mit dem D. Ja, das ist aber hausgemacht. Gerade durch falsch verstandene Kosmetik und die Warnung, die Sonne sei etwas Gefährliches. Da beten die Menschen Sonne an und es gibt die Heliotherapien und die Lichttherapien seit Jahrtausenden und tausend andere Dinge. Und dann ist der moderne Mensch da, der sich verdunkelt mit Kosmetik und dann auch im Denken. Verbesserung des Schlafs. Ja, Sie sehen, wir hätten ganz lange zu tun. Und ich habe hier nur zwei, drei belegte Dinge, die weltweit anerkannt sind und auch nicht mehr diskutiert werden, ganz einfach, weil sie unumstößlich sind. Und ich habe jetzt hier nur zwei, drei Dinge zusammengetragen und nicht mehr. Also wenn Sie noch mal ganz kurz drauf schauen, Licht, bitte nochmals, das heißt nicht, man soll jetzt Sonnenbaden, das heißt nicht, man soll jetzt unvernünftig sein. Aber Sie denken, Sie haben das alle verstanden. Und ich habe jetzt hier wirklich nur zwei, drei kleine Dinge. Also das ist nicht viel, es gibt noch viel, viel mehr dazu. Wie Sonnenlicht wichtig ist. Und die Haut ist natürlich der Beitrag. So, das habe ich beim Aurum schon mal gezeigt. Da gefällt mir die Sonne, ist die Universalarznei aus dem Himmelsapotheke, der Kotzebue. Das nur so nebenbei. So, und jetzt also nochmals. Die Barriere hatte ich darüber nicht so viel gesprochen, aber die Haut nimmt wesentlich mehr auf, als wir landläufig denken. Mittlerweile verändert sich da auch in den Lehrbüchern der Fakultät. Da hat man immer gesagt, natürlich hat die Haut eine Barriere, aber sie ist nicht so stark, wie man immer gemeint hat. Man weiß es auch schon seit 30 Jahren. Die Haut nimmt eigentlich alles auf. Ich habe mir mal lustig gemacht, weil vor Experten sowas erzählt und dann haben die gesagt, Moment und hin und her. Und dann habe ich in diesem Hotel ein bisschen Knoblauch geholt, in ein Kopfkissen Umschlag gemacht, Wasser dazu und etwas Mehl und ließ dann drei Männer auf diesem Kopfkissen ganz kurz rumtrampeln und 20 Minuten später kam die Knoblauchfahne aus dem Mund. Von wegen, die Haut nimmt nicht so viel auf. Sie nimmt unendlich viel auf, das weiß man heute. Gerade unsere eidgenössische Materialprüfungsanstalt, ein ausgedehntes Labor über solche Dinge, der hat vor Jahren schon veröffentlicht, dass fast alles, was auf die Haut kommt, in 20 Minuten messbar ist, auch im Blutbild. Und andere haben es auch gemacht in Skandinavien und vielen anderen Orten. Mittlerweile wird das nicht mehr viel vorangetrieben und man spricht kaum mehr darüber. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Ich rede etwas und Sie haben unterdessen noch zwei, drei Angaben auf den Folien hier. Natürlich sind das nur Überschriften. So, und ich habe vorher ganz kurz auf die Kulturgeschichte der Kosmetik und der Haut hingewiesen. Und dabei gibt es ja schon ganz viele Erfahrungen auch mit den Pflanzen, mit der Phytotherapie. Und auch hier ist das zu einfach zusammengestellt. Aber ich habe mal so zwei, drei rausgenommen. Zum Beispiel die Calendula Oder ich habe jetzt hier deutsche Namen gebraucht, auch so ein Plantago oder Spitzwegerich, sehr immunstimulierend. Das ist jetzt eine Pflanze mit ihren Plantagoiden und Glykosiden, die die Haut, das hautassoziierte Immunsystem im vollen Umfang unterstützt. Was haben die Alten schon gewusst? Deshalb haben sie einen Spitzwegerich gebraucht bei Wunden zum Beispiel und so. Sie können das nachlesen. Das ist ja nur zusammengestellt, zum Beispiel auch die Echinacea oder die Pappel, die Hammermelis, das sind nur zwei der Überschriften, aber Sie sehen, das hat's ganz zünftig. Und das ist jetzt nicht Erfahrungsheilkunde, das auch, sondern das ist auch Phytopharmakologie mit bestätigten, akzeptierten in der Kommission E und auch in der WHO schon akzeptierten Wirkformen, zum Beispiel von Hautbeitrag von Pflanzen fürs Immunsystem und den Stoffwechsel. Gibt andere Pflanzen fürs Lymphsystem und Haut und Nerven und Haut. Ich habe jetzt mal die hier. Oder sowas, eine kleine Zusammenstellung, einfach so habe ich mitgegeben. Vielleicht können Sie mal einen Tipp davon sich inspirieren lassen oder kommen dann selber auf Ideen, wie man die Haut und Immunsystem mit welchen Knospenmazeraten, mit welcher Phytotherapie, mit welchen Mineralstoffen, geht auch mit Oligo, mit gewissen Ernährungsebene und so weiter machen kann. Sowas gibt es auch für die Leber, lasse ich sein und so weiter. So, und das haben wir auch hier. Dann gehe ich dann kurz noch zum Juwel. Das will ich nicht jetzt in extenso, aber Sie haben hier so die häufigst verwendetsten traditionellen Heilpflanzen in der, für die Haut. Das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht genügend. Das gibt noch einiges mehr. Aber ich habe einfach mal die hier auf diesen Kreis genommen, die am häufigsten heute verwendet werden. Zum Beispiel immer mehr das Cardiospermum, die Ballonrebe. So ein kleiner Tipp, wenn Sie Kosmetik selber machen wollen. Ballonrebe, nur 0,3% in eine Kosmetik und schon reagieren die Menschen viel, viel weniger allergisch auf irgendwelche Duftstoffe, Inhaltsstoffe und so weiter. Das ist so ausgezeichnet, mit ganz, ganz wenig. Das geht auch homöopathisch. Cardiospermum. Und dann ganz wenig rein. Es braucht weniger als ein halbes, so können Sie mit 0,3 oder so Prozent da rein tun. Und dann haben die Menschen, die sonst reagieren mit Rötungen, mit Komedonen und so weiter, da haben sie dann ziemlich viel Ruhe. Das ist ein einfacher Kniff, den man über die Ballonrebe mal verwenden kann, auch wenn Sie gewisse Stoffe brauchen und die Haut dann doch nicht so gerne hat oder auch wichtige Medikamente, die man über die Haut appliziert und so weiter, dann kann man mit diesem Stoff hier sehr gut ausgleichen. Auch schon ein paar Jahrhundert bekannt und man darf es nicht vergessen, was die Pflanzen dazu leisten, in der Lage sind. Ja, da gibt es viele kritische Inhaltsstoffe. Aus Berücksichtigung der Zeit lasse ich das auch sein. Ich habe hier mal die wichtigen zusammengestellt aus meiner Optik. Und da gibt es viele, die kritisiert werden, die sind dann auch mittlerweile auf Plattformen und so weiter. Und auf zwei, drei mache ich gerne aufmerksam auf den häufigst verwendetsten, meiner Ansicht nach ziemlich kritischen Stoff hier. Das ist die Laurylsulfat oder Lauretsulfate. Das kommt aus der Werkstatt, der Autowerkstatt raus für die Reinigung des Werkstattbodens am Freitagabend. Und das sind wunderbare kosmetische Stoffe, weil die sind billig. Die machen die Haut etwas weich, mit denen kann man so viele tolle Dinge tun, sie sind aber schädlich. Sollte man nicht verwenden. Und einiges andere auch. Haben wir natürlich auch nicht verwendet in unserem Juwel, genauso wenig wie DEA, kann ich sagen, oder MEA. Also das sind so diese Stoffe hier, die die Haut geschmeidig machen, ja, oder dann auch solche Stoffe, die wunderbare Hilfsstoffe sind, mit denen kann man ausgezeichnet arbeiten. Sie sind einfach für die Physiologie der Haut nicht zuträglich, auch wenn sie kosmetisch gesehen oder herstellungsmäßig gesehen wertvolle Stoffe sind. Aber das ist für den Hersteller gut und für die Haltbarkeit und für die Geschmeidigkeit und die Textur, aber nicht für die Haut. Da muss man anders arbeiten oder auch gewisse Farben oder. Ja, da gibt es also ganz viele, die wir weglassen. So, und jetzt haben wir gesagt, wir machen in unserer knappen anderthalb Stunde und wurde etwas kürzer angesetzt, noch den kleinen Hinweis auf die neue Gesichtscreme Oligo. Ja, Sie kennen Oligo, die meisten. Für die anderen kann ich gerne sagen, wir haben über Oligo auch einige Filme und Podcasts bereit, die man nachhören kann, wenn jemand sagt, worum geht's da, um diese in einer ganz speziellen Form zur Verfügung gestellten Mineralstoffen, Spuren und Mikroelemente, also ganz bestimmt aufbereitete Elemente. Oligo, kleines Element heißt es ja, oder Elemente, kleine Spurenelemente. Und es gibt ja die Oligotherapie seit über 100 Jahren, wo die Mineralien entsprechend berücksichtigt werden. So, und da haben wir jetzt also dieses Oligo, dieses Juwelgetränk oder Getränk, dieser Zusatz zu Getränken, vor einigen Wochen einen Vortrag darüber gemacht, was ist das Spezielle an diesem Juwel. Und wer das also noch nachhören möchte, da wird vielleicht die Frau Karin Gassenauer nachher was dazu sagen. Diesen Vortrag wurde ja aufgezeichnet und das kann man dann auch noch hinterher hören, zu sagen, warum links da. Da habe ich zum Beispiel diese Folie gezeigt, welche Elemente sind denn in diesem Juwel drin? Also, wie tauchen die auf und was sind die kurzen beschriebene Aufgaben der Elemente? Also hier sind die 19 des Juwel Spurenelementlösung. Und da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Sie haben das nochmals in den Unterlagen. Also hier sind die Elemente, mit kurzer beschrieben. Und wofür brauchen wir es? Und das gibt es ja auch schon lange. Die Menschen, die das verwenden, sind sehr zufrieden, merken nicht nur die Bekömmlichkeit, sondern wie es ihnen gut tut, auch für die Vitalität. Ich habe ja da keine Aktien dabei, aber die Phytopharma vertreibt das seit vielen Jahren mit sehr gutem Erfolg, auch von den Rückmeldungen her. Und diese Lösung haben wir jetzt genommen für die Gesichtscreme, die erste moderne kosmetische Anwendung der Oligotherapie. Ich glaube, es gibt weltweit das nicht, dass die Oligoelemente 19 an der Zahl in dieser Synergie, in dieser Koeffizienzen zueinander, in eine kosmetische Formulierung eingewoben wurde und dann auch so gemacht wurde, dass es über die Haut und mittels der Haut auch für den Körper wirken kann. So schaut das aus. Warum da dieser Kiebitz drauf ist, wird vielleicht die Karin Gastenauer später noch sagen. Ich finde den ganz keck da drauf und so weiter. So, und das hat es da drin. Und diese Unterlage haben Sie auch. Das Element Oligo mit seinen 19 Elementen. Hier, was die da sind und welche sind und wie sie wirken, kann man hier, Entschuldigung, kann man hier also nochmals nachlesen. Das müssen wir heute Abend jetzt nicht, aber all diese Elemente sind in dieser Formulierung mit eingewoben. Und dann habe ich ja auch noch die Pflanzenmelisse. Ah, wir hatten vorher besprochen, wie die Pflanzen schon seit Jahrtausenden verwendet wurden und welche Hauptpflanzen für die Haut und so weiter. Und in dieser Formulierung, in diesem Rezept der Oligo-Gesichtscreme, Juwel-Oligo-Gesichtscreme, hat es jetzt eine Kombination von Melisseextrakt, Olivenkern, Bestandteile für Ersatz, wenn man sonst arbeiten müsste, mit Silikone, mit Hilfsstoffen, kritischen Stoffen. Und es gibt auch in der Natur ganz, ganz phänomenale Möglichkeiten. Die kennt natürlich nicht nur die Juwel Oligo-Gesichtscreme, die kennen auch andere, aber es geht nicht darum, ach Gott, so speziell zu sein, sondern was bewährt sich, was kann man vertreten, was ist verantwortbar für die Physiologie und die Biologie der Haut. Und so ist die Olivenkerne damit drin, Schafgarbe und die Kornblume. Also, wir haben die Melisse, wir haben die Oliven, wir haben die Schafgarbe, wir haben die Kornblume. Das sind die wichtigen Pflanzen für die Haut. Ganz vorsichtig rein, aufbereitet mit verschiedenen Wassern, zum Beispiel ein Wasser aus einem Schweizer Gletschers und dann ein Wasser, das die Struktur hat auf 105 Winkel, also ein sogenanntes levitiertes Wasser oder strukturiertes Wasser. Dieses Wasser hat eine enorme Power. Und dann gibt es noch ein Geheimnis eines Wassers und das ist auch mit da drin. Erstmalig nämlich ein Wasser, das die Gedächtnisse der Wässer und der Hilfsstoffe, die haben ja vieles hinter sich, chemischer Art. Und Sie wissen, Wasser ist ein Phänomen, das nicht geklärt ist, H2O chemisch, aber es ist nicht geklärt. Wieso ist das in allen Aggregatzuständen immer H2O? Und wieso ist das? Man weiß aber von Wasser, nicht nur durch den Herrn Kröpplin von der Universität in Stuttgart und viele andere, der Popowin und Pollack. Lesen Sie mal Pollack, wenn Sie einen freien Sonntagnachmittag haben, wie Wasser auch aus der wissenschaftlichen Ebene, nicht nur in der Ebene von so ein bisschen, naja, wenn man Wasser verklärt anschaut, sondern ganz Hardcore-Wissenschaft ein Gedächtnis hat. Und diese Cluster und diese Anordnung zwischen Wasserstoffbrücken und Wasserstoffbrücke und Sauerstoff eine Art ein physikalisches Gedächtnis mitbringen. Und da ist eine ganz Schwierigkeit, weil diese Gedächtnisse sind oft für die Haut nicht optimal. Diese Gedächtnisse, diese Clusterformen, diese Informationen, die da drauf sind, sind dann für die Haut auch wieder nicht gut. Man kriegt ja so ein Wasser gar nicht her. Auch das reinste Quellwasser und Heilwasser ist ja schon nicht mehr so ganz das, was es soll. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie man diese Informationen löscht. Auf null runterfährt, und das heißt dann auch Nullpunkt Wasser, und auch die negative Informationen löscht und die vorteilhaften aus den Pflanzen verstärkt. Und das ist jetzt eine ganz spezielle Geschichte. Und dann kommt noch was dazu. Diese Ladung hat dann so eine ganz feine, feine Durchströmung von Energie auf weniger als eine Milliardstel Watt. So, das sind mal die Pflanzen und die Wasser. Die Wasser sind also vielfältig, Sie haben es hier. Und dann natürlich haben wir verschiedene Dinge, weitere Hilfsstoffe. Natürlich Palmillee, dann Blattwachs aus dem Kamerubastrauch. Dann gibt es aber auch, wie gesagt, diese strukturierten Wasser. Und dann die Öle, ganz vorsichtig eingesetzt. Und das sind auch wieder mehrere, damit wir das gesamte Fettsäurespektrum haben, ohne dass wir die Haut überfrachten, ohne dass wir die Haut überladen davon. Und das ist Vogelkirschenkernöl und dann Aprikosenkernöl und Dornkirschöl. Die heißen auch zum Beispiel Taleoöle und Kokosöl. Kokos ist bekannt, die anderen vielleicht auch. Und dieses Besondere dabei und auch sehr teure dabei, das ist wirklich fast nicht bezahlbar, ist dieses Dorn, in die Qualität, wie wir es haben. Und das gibt die Säurespektrum für die Haut vorsichtig eingesetzt, dass es wie ein kaltes Buffet ist und die Haut sich bedienen kann. Und wir möchten hier berücksichtigen, dass es eben dann nicht zu viel ist, aber dafür in der Breite und in der Anordnung so gemacht, dass die Haut davon profitiert. Also es sind die Elemente aus dem Oligo 19, das ist sensationell, aber es sind ja oligomäßig, das heißt, es ist auch nicht einfach Mineralstoffe darauf gepackt, sondern in dieser Emergenz mit diesen feinen Strömen, dann wie gesagt über die Kombination der nährenden, pflegenden, energetisierenden, aktivierenden Öle und dann mit den Pflanzen, bei der jede einzelne wieder seine Aufgabe hat, aber es geht mir weniger um die Schafgarbe jetzt und um die Melisse und so weiter. Das ist auch schon ganz schön, aber es geht um die Kombination. Das ist wie eine Kompositorik, das ist wie eine Symphonie. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Das heißt, man kann das ja alles so schön sagen und machen und darstellen, aber es geht darum, das auf die Haut zu probieren und zu testen, ob es hier zu vielversprechend ist oder ob es dann wirklich auch eine neue Möglichkeit bietet für die Hautpflege, wo all diese Dinge, die wir angesprochen haben, berücksichtigt. Die Frage des Hormonsystems, die Frage unserer 6 Wege hier, die wir schon am Anfang hatten, dass die mindestens, soweit man es beurteilen kann und soweit man es testen kann und soweit unser kleiner Verstand da ausreichen möge, berücksichtigt ist, dass diese Prozesse der Hautbiologie nicht noch durch gut gemeinte Kosmetik gestört wird, sondern dass wir die Haut in seinen Funktionen einfach lassen. Und dann noch ein, zwei, drei Tipps dazu, die wir alle vielleicht kennen von der Verhaltensweise her. Sonne nicht zu viel, aber doch begrüßt und bejaht. Sauerstoff, Draußenaufenthalt, Wasserqualität, Bewegung, Sauerstofffreude und so weiter. Und auch nicht zu viel Hygiene. Ein großes Problem des modernen Menschen, die dauernde Duscherei, nicht nur für die Ökologie des Wasserverbrauches, sondern auch die Waschmittel dabei, die mögen gut riechen, aber sie sind meistens für die Haut keinen Vorteil. Ja, und das ist dann die Juwel-Oligo-Gesichtscreme. Ich sage jetzt einmal Rundumpflege für jede Haut. Männer genauso nach dem Rasieren. Wenn das nicht funktioniert, abgemacht jetzt, wenn wir Männer unter uns haben sollten und die rasieren sich nass oder apparativ und dann mit der Oligo-Gesichtscreme als Rasier Aftershave quasi und Gesichtspflege nicht zufrieden sind, dann zahle ich Ihnen die Oligo zurück. Aber Sie müssen natürlich ganz ehrlich sein, aber das setze ich voraus. Wenn Sie sagen, nee, bei mir funktioniert das nicht, das tut nicht gut, dann zahle ich Ihnen zurück. Ich bin so überzeugt, und das kann ich aber lange sein. Sie müssen es testen. Ist ja nicht wichtig, ob ich überzeugt bin. Aber Ihre Haut soll es sein. Oder dann zum Beispiel auch für die Männerhaut, ganz auch nach dem Sport. Ich habe nämlich schon eine Frage, habt ihr das wird wahrscheinlich eher für die Frauen sein? Nein, nein, Haut ist Haut. Natürlich ist die Männerhaut etwas anders, hormonell und so weiter bedingt, aber die Funktionen, die grundlegend, die wir hier berücksichtigen wollen, mögen, die sind natürlich bei dem Mann genauso. Und immer mehr Männer pflegen sich auch mit Kosmetika, meistens geschenkt durch die Frau oder benutzen dann im Badezimmer die Produkte der Frau. Und wir haben hier eine, wie sagt man denn modern Deutsch, Unisex-Produkt, also für beide Geschlechter. Ja, und das natürlich auch bei rauer Haut. Ich empfehle die Oligo-Gesichtscreme ganz fest für Menschen mit, zum Beispiel auch, die unter Medikamente stehen und die Haut dann sehr betroffen ist, um der Haut zu helfen mit der Aufgabe, die sie zusätzlich noch hat über die Verwendung von wichtigen Medikamenten, eine Hilfe kriegt. Oder eben auch bei fahler Haut, energieloser Haut. Was genau ist das? Das ist ein bisschen ein amorpher Begriff, energielose Haut. Aber landläufig versteht man darunter, was gemeint ist. Oder eben auch mal bei strapazierter Haut und was man dann alles noch hier lesen kann. So, jetzt haben wir gesagt, wir machen ungefähr eine Stunde. Jetzt ist es anderthalb geworden, aber das ist ja bei unseren Vorträgen fast immer so. Die Karin Gassenauer hat mir gesagt, naja, du machst halt eine halbe Stunde länger. Und das war natürlich trotzdem ein bisschen Schnellzugstempo. Dann könnte man noch sehr viel dazu sagen, gerade Haut und Immunsystem. Aber die wichtigen Dinge, die Zusammenhänge, hoffe ich doch, sind wir losgeworden. Und jetzt übergebe ich wieder an die Karin Gassenauer von der Phytopharma. Ich hoffe, man ist einverstanden, dass ich die Oligo-Gesichtscreme nicht damit begonnen habe. Es soll ja keineswegs eine Verkaufsveranstaltung sein, sondern mehr so, welche Überlegungen stehen dahinter? Welche Konzepte, auch welche Postulate etwas, haben Bate gestanden, um zur Entwicklung von diesem Produkt zu kommen? Also welche Überlegungen, welche Einflüsse von Professor Hutt zum Beispiel, anderen Dinge oder die moderne Belastung des Menschen oder die Belastung des modernen Menschen, muss ich besser formulieren, die Elektrofelder, chemische Dinge, die der Haut arg zusetzen können und darauf den Versuch einer Antwort gegeben haben. Und bevor ich jetzt schließe und mich mal bedanke, nein, ich bedanke mich zuerst, dass Sie hier anderthalb Stunden Zeit genommen haben heute Abend, um ja, vielleicht ein paar bekannte Dinge über die Haut oder vielleicht zwei, drei neue Anregungen, wäre ja schön. Und dann auch ein kurzes, knappes Porträt der Oligo-Gesichtspflege Juwel entgegengenommen haben. Und damit möchte ich auch sehr bedanken für die Phytopharma, dass sie sowas möglich macht und auch begleitet hat und unterstützt hat bis zu dieser Creme, zu dieser speziellen. Und vielleicht klingt das etwas, bisschen wie eine Anmaßung, aber ich glaube, soweit meine Recherche tauglich ist, gibt es das weltweit nicht, dass man 19 Oligoelemente in dieser Synergie möglich macht, ohne starke Konservierung und so weiter in eine Gesichtspflege zu integrieren. Also diesen Dank und dann schließe ich ab mit einem Satz von Eugen Roth. Und das wäre dann auch mein letzter Satz, wenn nicht noch wichtige Fragen sind. Der Eugen Roth hat mal gesagt, manchmal führe man gern aus seiner Haut. Doch wenn man kritisch um sich schaut, entdeckt man lauter Häute, in die zu fahren man sich auch nicht freute. Vielen Dank.